Einen schönen guten, ja, guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unserer Predigtreihe von Traum zur Bestimmung. Ihr erinnert euch an den 17-jährigen Josef, der einen Traum bzw. zwei hatte, mit denen er sehr unweise umging. Das Ergebnis war, er landete im Brunnen. Er wurde verkauft an Sklaven und wurde dann auch an einen Herrn verkauft, an Potiphar. Dort hatte er großen Erfolg. Er durfte alles regeln. Gott war mit ihm. Er hat alles super gemacht. Potiphar hat ihm alles überlassen und hat einen super Job gemacht. Alles richtig gemacht. Dann hatte die Frau von Potiphar wahrscheinlich nicht nur ein, sondern zwei Augen auf ihn geworfen und wollte ihm ans Leder oder besser gesagt an die Wäsche. Tagtäglich hat sie ihn bedrängt und wollte was von ihm. Und einmal konnte sie es wohl nicht aushalten und da ging es ihm wirklich an die Wäsche und hat ihm sein Obergewand weggerissen und dann geschrien. Und was dann kommt, das kommt heute. Also es heißt heute vom Traum zur Bestimmung, und zwar geht es hier um den Belastungstest. Tja, der Belastungstest. Der ein oder andere kennt das von uns, dass eine Stresssituation in seinem Leben ganz schön gebeugt wird. Dass er richtig was zu tragen hat und darunter manchmal das Empfinden hat, ich breche zusammen, ich schaffe das nicht. Das ist auch gar nicht so einfach, in solchen Situationen klarzukommen. Und in so einer Situation befand sich auf einmal Josef. Die gute Dame riss ihm also den Kittel vom Leib und schrie. Und da heißt es, sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Ja, zack, wird die Sache verdreht, ne? Als ich laut anschreiend anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus, doch sein Gewand blieb bei mir liegen. Schau her. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis bringen. Ihr wollt ihr mitlesen. So. Er hat alles richtig gemacht. Er hat nicht nachgegeben. Das Ergebnis, er landet im Staatsgefängnis. Ich weiß nicht, wer von euch Gefängnis von innen kennt. So ganz viele sind es nicht. Erwin wohl am besten. Weniger, dass er dort gesessen hat, als er dort häufiger zu Besuch ist. Und dort den Insassen das Wort Gottes bringt. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich also vor der Zelle bin oder ich bin in der Zelle und komme nicht raus, wann ich will. Ne? Das ist schon ein blödes Gefühl, sicherlich. Das bringt Stress. Dann hast du dann ein paar Quadratmeter und du weißt nicht, wann du wieder rauskommst. Wenn du Glück hast, löst dich einer aus. Wenn du Pech hast, sitzt du ein paar Jahre. Stress. Das sind Stresssituationen. die sich aber nicht nur auf ein Gefängnis in räumlichen Weise beschränken, sondern sicherlich auch darüber hinausgehen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Tja. Wenn der Herr mit dir ist, dann ist er mit dir. Dann ist er auch im Gefängnis bei dir. Und der Herr stand ihm bei. Aber der Herr stand ihm bei. Wenn wir sagen, wir haben Aberglaube, ne? Es gibt ja so viele Aberglauben. Bei den Fußballern immer zuerst den linken Schuh anziehen und dann den rechten, ne? Oder wie auch immer, da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Aber hier dieser Aberglaube, der ist ein göttlicher Aberglaube. Aber Gott stand ihm bei. Und das ist sicherlich nicht so ganz einfach, das auch so zu verstehen. Er stand da hier nun kräftig unter Stress. Er hat alles richtig gemacht und ist auf einmal im Gefängnis. Kennt ihr solche Situationen, wo ihr alles richtig gemacht habt? Wo euch wirklich nichts vorwerfen könnt und dann kommt das Desaster über euch? Wo es einmal über einem zusammenbricht, wo man denkt, die Welt geht unter. Was habe ich gemacht? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. So muss es dem Josef gegangen sein. Er hat alles richtig gemacht. Er hat sich an Gott gehalten. Gott war mit ihm. Er hat im Brunnen, dort wo er sein Brunnenerlebnis hatte und ihm klar wurde, was eigentlich Gott und er, was er eigentlich für eine Beziehung eingegangen ist, ab da ist sein Leben wirklich verlaufen. Das kann man eigentlich besser gar nicht sich vorstellen. Und dann auf einmal landet er im Gefängnis. Dann kannst du natürlich anfangen und sagen, Mensch Herr, warum lässt du das zu? Warum lässt Gott das zu? Warum passiert gerade mir das? Kennt ihr nicht solche Fragen auch? Ich kenne sowas auch. Wieso mir? Was habe ich getan? Solche Situationen gibt es in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Sei es Krankheit, dass dich die Krankheit auf einmal erwischt und du da niederliegst und du fragst dich, wieso, warum? Aber auch wenn du in einer solchen Situation bist, aber Gott stand ihm bei. Gott lässt uns niemals fallen, außer in seine weit geöffneten Hände. Aber was hiermit auch deutlich wird, ist die Tatsache, dass wir auch als Christen nicht so 30 Zentimeter über dem Boden schweben und uns, um damit nicht an einen Stein zu stoßen, wie es an einer anderen Bibelstelle heißt, wenn man das etwas falsch interpretiert. Es zeigt uns halt eben auch, dass wir als Christen durchaus auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Da lesen wir in Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist das, was dieser Aber der Herr stand ihm bei. Ja? Zieht sich von Josef bis hier in diese Situation hinein, wo Jesus uns das zuspricht. In der Welt seid ihr hart bedrängt, habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden, steht es in der Luther-Übersetzung, das ist Hoffnung für alle. In Jakobus heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Dann kann man sagen, Mensch des Kindes, was hat der sich dabei gedacht? Ich soll mich freuen, wenn es mir dreckig geht oder wenn ich bedrängt werde, wenn ich in Frage gestellt werde mit meinem Glauben, wenn man über mich lacht. Dann soll ich mich freuen? Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tatenlosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Das hat was mit Wachstum zu tun, mit Entwicklung. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen, habe ich mich zum Fitnesscenter angemeldet und bin wieder ein bisschen was am Tun. Und mein Trainer dort sagte, Junge, du musst auch an deine Grenzen gehen, wenn sich da was verändern soll. Ja, ich habe ja ein Sixpack, das sieht man bloß nicht, das ist ganz tief versteckt. Ne? Ja, ich zeige das ja nicht jedem. Ne? Wenn das sichtbar werden soll, dann musst du was dafür tun. Und dann musst du mit deinen Muskeln an die Grenzen gehen, damit sie sich entwickeln. Da ist es selbstverständlich. Das gilt auch für unser geistiges Leben. Unser Glaube muss auch ein Stückchen herausgefordert werden, sonst kann er nicht wachsen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Ach, und eine meiner Lieblingsstellen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben wird. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung. Eigentlich heißt es besser Charakter. Ich habe das mal in der englischen Übersetzung nachgelesen, da steht auch tatsächlich Charakter. Bewährung oder Charakter, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da ist ein Wachstumspfad aufgezeigt. Das heißt, Bedrängnis ist die Ausgangslage. Das heißt, ich muss ein Gewicht auflegen. Ne? Ihr Frauen seid jetzt mal nicht beleidigt, aber wenn ich dann so im Fitnessstudio bin und ich sehe da so manche Mädels, ja, gucke ich auf die Gewichte, nichts aufgelegt. Ne? Ist nur Bewegung. Ja? Das bringt mich nicht nach vorne. Ja? Da sage ich immer, was machen die eigentlich hier? Da siehst du keinen Tropfen Schweiß. Ja? Als mich mein Fitnesstrainer eingewiesen hat und hat mir die Gewichte eingestellt, konntest mich hinterher fast in eine Badewanne stellen, so habe ich getropft. Ne? Ich habe nur einmal zu ihm gesagt, aber ich will keine Mädelsgewichte. War vielleicht nicht so gut. Dann hat er auch richtig zugelangt. Auch wenn ich also jetzt an die Geräte gehe und die stellen sich dann automatisch ein, das ist ja alles modern, ich habe so einen Chip an der Hand, da halte ich nur ran, da sagt er, aha, Jürgen Sabolowitsch, und dann powert er hoch. Ne? Und ich keule und der Schweiß tropft. Ne? Bedrängnis. Auch ein Stückchen geistige Bedrängnis. Ne? Erzeugt Geduld. Wer von euch ist geduldig? Ha, bin ich nicht der Einzige allein. Ja? Ich ertappe mich immer, ich gehe ja nicht so ganz häufig einkaufen, alleine. Wenn ich alleine einkaufen gehe, gucke ich dann immer, wo ist die kürzeste Schlange? Ne? Kennt ihr auch, ne? Dann stellt sich an, aha. Und genau das, ja? Dann klappt das mit der Karte nicht oder da hat jemand was umzutauschen oder er reklamiert irgendwas und ich gucke, alle anderen Schlangen sind schneller nur als meine, ne? Geduld, ne? War nix, ne? Geduld ist aber etwas, was uns also ganz, ganz gut tut, mal auszuhalten, auch die Belastung auszuhalten und sich bewusst zu sein, jetzt nicht in der Kasse, da ist es nicht ganz so wichtig, da ist es, kommt es eher darauf an, wie du dich verhältst, ne? Du kannst ja dann an der Kasse auch sagen, scheiße, ne? Du kannst natürlich auch dann dich rumdrehen und halt eben zu deinem Nachbarn, der da auch mitsteht, ein Gespräch anfangen. Ne? Ihr erinnert euch an meinen Spruch, es kommt nicht darauf an, was dir einer antut, sondern wie du darauf reagierst. Ja? Also wir haben immer die Wahl. Denn Geduld bewirkt Charakter. Wenn ich in der Lage bin, auszuhalten, wenn ich in der Lage bin, Gott zu vertrauen, wenn ich in der Lage bin, wirklich ihm meine Sorgen und alles, was ich habe, wirklich hinzulegen und ihm zu vertrauen, dass er es recht macht. Dass einer kommt und mich auslöst, wenn ich im Knast sitze. Ne? Ja. Aber das formt. Und wenn ich halt eben dieses Vertrauen habe, wenn dieser Charakter in mir ein Stückchen geformt wird, habe ich natürlich auch Hoffnung. Diese tiefe Zuversicht, wie es in Hebräer geschrieben steht, diese tiefe Zuversicht auf das, was ich jetzt noch gar nicht sehe. Aber ich weiß, mein Gott wird es recht machen. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Gottes Zusage. In aller Belastung, wenn wir uns an ihm orientieren, wird unsere Hoffnung nicht enttäuscht. Es kommt vielleicht nicht zu dem Ergebnis, was du dir wünschst. Aber das ist immer nur unsere ganz persönliche, subjektive Sicht. Gottes Sicht ist da immer viel, viel weiter. Es gibt Situationen, wo ich sage, okay, ich glaube das, aber ich habe da immer noch ein großes Fragezeichen und da muss ich meinen Herrn, wenn ich mal bei ihm bin, auch mal nachfragen, warum und weshalb, weil ich es nicht erkenne. Er hat aber den Plan. Thema Geduld. Wenn du da so sitzt, und ich denke mal, damals waren die Gefängnisse nicht so wie hier, Erwin und nicht wie heute, ne? Dass du ein schönes Bett hast mit Matratze drauf, mit Fernseher an der Wand. Ne? Und ich weiß nicht, haben die auch Radio und Fernseher oder sowas? Ne? Die sind richtig gut ausgestattet, also es ist fast wie Jugendherberge. Ne? Nur, dass man nicht raus darf. Josef, also wenn ich an der Kasse stehe, dann geht es ja immer nur um Sekunden und um Minuten. Ne? Wie lange hat Josef gebraucht, bis er von seinem Traum bis zu seiner Bestimmung gekommen ist? 13 Jahre. David, der ja nun auch ganz früh gesalbt worden ist, wie lange musste er warten, bis er König wurde? 13 Jahre. Und was waren das für Jahre der Verfolgung, Flucht und so weiter, obwohl er gesalbt war, obwohl er die Bestimmung vor Augen hatte? 13 Jahre. Oh, wie lange musste Israel, das Volk Israel, durch die Wüste wandern? 40 Jahre und die wenigsten haben es erreicht. Und warum nicht? Weil sie Gott nicht vertraut haben. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben ihre Hoffnung nicht wirklich auf den Herrn geworfen und mussten immer wieder eine Ehrenrunde drehen. Und immer wieder eine Ehrenrunde. Und vielleicht, ich kenne deine persönliche Situation nicht, aber vielleicht sitzt du innerlich auch in einem solchen Gefängnis und drehst so deine Ehrenrunden, weil es bestimmte Dinge in deinem Leben gibt, die du noch nicht unter den Füßen hast und zu Jesus ans Kreuz gebracht hast. Dann machst du deine Ehrenrunden. Aber nicht, um dich zu bestrafen, sondern um dir zu helfen, Einsicht zu bekommen, dass es jemanden gibt, der höher ist als alles andere und der dir helfen will und der diese Last abnehmen will, der dafür am Kreuz gestorben ist. Gott will nicht, dass du da sitzen bleibst. Aber er möchte, dass du etwas lernst, auf Gott zu vertrauen. Das Lied ging mir auch gerade durch den Kopf. Ne? Die beiden Personen sind Josef im Knast begegnet. Da war ein Mundschenk und da war ein Bäcker. Die haben auch im Knast gesessen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von den beiden. Josef war ja nun Oberaufseher bei den Knastbrüdern. Gibt es sowas in echt? Nee, ne? Also der muss schon wirklich eine herausragende Position gehabt haben, ja, als Knastbruder und Oberaufseher zu sein. Aber die beiden hatten im Gefängnis einen Traum. Und Josef, der halt eben an den Zellen wahrscheinlich vorbeiging und seine Leute da begutachtete, merkte, dass die beiden sehr bedrückt waren. Und fragt sie: Mensch Leute, was ist los? Warum guckt ihr so betröppelt? Ja, wir haben einen Traum gehabt und wir können damit nicht umgehen. Ich lese euch das mal vor. Einige Zeit später hatten zwei Beamte des ägyptischen Königs ihren Herrn verärgert, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao war zornig auf sie. Also, das ging dann immer ganz schnell, ab in den Knast. Er warf sie in das Gefängnis, das dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache unterstellt war und in dem auch Josef festgehalten wurde. Der Oberbefehlshaber beauftragte Josef damit, die neuen Gefangenen zu versorgen. Nach einiger Zeit hatten beide in derselben Nacht einen besonderen Traum. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm die niedergeschlagenen Gesichter auf. »Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt?«, fragte er. »Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann«, klagten sie. »Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten«, entgegnet Josef. »Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt.« Mal so weit. Ich will jetzt erstmal noch gar nicht auf die Träume eingehen, sondern auf Josef. Josef sitzt unberechtigterweise im Knast. Er hat allen Grund, ärgerlich zu sein. Er hat allen Grund, in Selbstmitleid zu verfallen. Alles ist gegen mich. Kennst du das von dir? Alle wollen was von mir, alles ist gegen mich, was habe ich bloß getan? Selbstmitleid, ne? Ganz groß. In ganz großen Leuchtschriften. Ne? Selbstmitleid. Und doch schafft er es, in seiner Situation, in der er war, wahrzunehmen, dass es anderen schlecht geht. Das heißt, er war auf einmal offen für andere. Trotzdem er im Gefängnis saß. Ne? Der Mundschenk begann. Ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab dem König zu trinken. Josef erklärte ihm, was das zu bedeuten hat. Die drei Ranken sind 3 Tage, sagte er. In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm wie früher als oberster Mundschenk dienen. Aber denke daran, denke an mich, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszunehmen. Hab den Satz im Hinterkopf. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Als der oberste Bäcker merkte, dass der Traum des Mundschenks eine gute Bedeutung hatte, fasste er Mut. In meinem Traum trug ich 3 Körbe auf dem Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber Vögel kamen und fraßen alles auf. Die 3 Körbe bedeuten 3 Tage, erklärt Josef. In 3 Tagen wird dich der Pharao aus dem Gefängnis herausholen und an einem Baum aufhängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen. Gut, dass ich kein Bäcker bin. 3 Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Es gab ein großes Fest für seine Hofbeamten und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Vor allen Gästen setzte er den Mundschenk wieder in sein Amt ein, aber den Bäcker ließ er aufhängen, genauso wie Josef die Träume gedeutet hatte. Und dann? Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn. Was hat Josef hier falsch gemacht? Aber denke an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähle dem Pharao von mir und bitte ihn, mich herauszuholen. Ich wurde und so weiter. Er hat seine Hoffnung auf Menschen gesetzt und wurde enttäuscht. Ja? Er hat in dieser Situation hat er seine Hoffnung auf Menschen gesetzt und das Ergebnis war, er blieb weitere 2 Jahre im Gefängnis. Weitere 2 Jahre blieb er im Gefängnis, weil er gehofft hatte, dass der Mundschenk, dem er ja so was Gutes gesagt hatte, dass er für ihn Fürsprecher sein soll. Aber wer ist ein größerer Fürsprecher als der, der ihm bisher geholfen hat? Warum wendet er sich nicht direkt an Gott? Aber geht es uns da besser? Geht es uns da besser? Bei wem suchen wir überall Mitstreiter? Gerade in so Situationen, wenn wir ungerecht behandelt worden sind, gehen wir dann nicht gleich weiter und erzählen dem Nächsten, guck mal, was mir Schlimmes passiert ist und so weiter. Und ich suche mir ein Stückchen Hilfestellung bei Menschen, die meine Position vertreten, die mich unterstützen, die mich stärken. Geht es euch nicht auch so? Und Josef musste eine Ehrenrunde drehen. Und vielleicht wunderst du dich, warum du in manchen Situationen keinen Fuß auf die Erde bekommst. Aber vielleicht ist es genau das der Punkt. Der Punkt, dass du nicht wirklich die Hilfe von deinem lebendigen Gott erwartest und dich an ihn wendest, sondern dass du andere Hilfsmittel suchst. Hilfsmittel in Menschen. Josef war noch nicht fertig gewesen für seinen Dienst, weil er Hilfe bei den Menschen suchte. Doch er wurde von Menschen enttäuscht. Vielleicht bist du in deiner Lebenssituation auch noch nicht da, wo du sein sollst, weil du halt eben immer wieder nochmal eine Ehrenrunde drehen musst, weil du noch nicht begriffen hast, was Gott von dir will. Vielleicht hast du dich noch gar nicht wirklich richtig ausgestreckt und Gott gefragt, was ist eigentlich meine Lebensbestimmung. Vielleicht bist du noch in der Situation, dass du dann überlegst, ja Mensch, das und das, das, ich möchte gerne das und das machen. Ich habe euch ja erzählt von mir, ich wollte Karriere machen. Ich wollte ein toller Hecht sein. Und ich sage euch, ich bin ja nun immer noch beruflich tätig, wenn ich auch in der Krankenkasse sagt, wie sagt sie, nebenberuflich Rentner. Ich bin nebenberuflich Rentner, sagt meine Krankenkasse. Wenn ich heute zu einer Firma gehe, morgen wieder, dann gehe ich jedes Mal mit ein Stück Bammel hin, weil ich weiß, dass das Problem, was ich da zu lösen habe, ich nur mit Gottes Hilfe lösen kann. Ich bin innerlich in dieser Abhängigkeit und die habe ich mir nicht nehmen lassen. Mein ganzes berufliches Leben hinaus gehe ich also immer quasi mit Gebet. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, gehe ich hin, Herr, hilf mir in der Situation, gib mir Weisheit, das zu checken, was hier wirklich umgesetzt werden muss. Und ich habe im Moment wieder ein knackiges Problem vor der Brust bei einer großen Firma mit 1800 Mitarbeitern. Da muss ich übernächster Woche, muss ich also da die Lösung präsentieren vor der Geschäftsleitung. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Da brauche ich wirklich diese Abhängigkeit von Gott, dass Gottes Geist mir an der Stelle dann halt eben auch weiterhilft. Aber das habe ich erst seit dem Zeitpunkt, wo ich wirklich Gott mein berufliches Leben übergeben habe. Nur als Beispiel. Vielleicht sind es bei dir andere Dinge, wo Gott einfach sagt, Mensch, übergib es mir, du strampel dich doch nicht selbst ab. Strampel dich doch nicht selbst ab. Such doch nicht Hilfe bei den Menschen, wende dich doch an mich. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Und so macht Josef 2 Jahre wieder eine Ehrenrunde. Ich weiß nicht, wie viele Ehrenrunden du machen wirst oder gemacht hast schon. Wir gehen ja durch diese 10 Charaktertests, sage ich es mal, mit Josef durch. Und wir dürfen bei eins sicher sein, wenn das hier jetzt auch nur das Thema Josef ist. Letztlich betreffen diese Dinge dich und mich in unserem ganzen Leben, teilweise mehrfach. Und die Frage ist, lerne ich daraus? Das soll ja hilfreich sein für unser tägliches Leben. Wort Gottes angewandt. Es geht ja nicht darum, dass wir sonntags hier zusammenkommen und hier vorne einer jetzt eine Predigt hält und ja, war gut. Ja, doch, hat er ganz ordentlich gemacht. Ne? Kann man eigentlich nichts sagen. Ja, so ein Urteil ist eigentlich für einen Prediger vernichtend. Wenn es mich in meinem Leben nicht anspricht und mir hilft, dann war ich vergebens im Gottesdienst. Von daher hat es immer was mit meiner inneren Einstellung zu tun, wenn ich in den Gottesdienst gehe, was erwarte ich? Erwarte ich, dass Gott mich anspricht und mir Tipps gibt, damit ich hier aus dem Gefängnis rauskomme? Erwarte ich das? Wenn du hier sitzt, das Bild ist ganz gut getroffen, bist du einsam. Du fühlst dich verlassen. Das ist ein Gefühl. Viele von uns, vielleicht kennt ihr euch da auch, wenn sie unter Bedrängnis sind, wenn in Schwierigkeiten sind, ziehen sich zurück. Ziehen sich zurück aus der Gemeinschaft, ziehen sich zurück aus der Gemeinde und sind verloren. Erinnert euch an die Stelle in 1. Petrus 5, Vers 8, da steht, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Ich weiß nicht, wer von euch Dokumentarfilme schon mal gesehen hat in Afrika, wo es um solche Situationen geht. Bestimmt, ne? Habt ihr schon mal gesehen, dass so ein Löwe direkt mitten in die Herde reinspringt? In der Regel umkreisen die die Herde und gucken, wo ist einer, der sich separiert, der zu klein ist, zu schwach ist, krank ist, und der wird sich gekrallt. Und auf genau das spricht dieses Bibelwort an. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du in Bedrängnis bist, ist, dich zurückzuziehen. Suche Gemeinschaft in der Gemeinde und bei den Geschwistern. Bete zusammen, sei offen. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, uns im Bedrängnis zurückzuziehen. Es raubt uns letztlich den Lebensatem. Ich möchte damit schließen, wenn du hier raus willst in deiner Lebenssituation, in der du steckst, bitte Gott mal darum, dass er dir zeigt, der Geist Gottes, wo ist der Punkt, wo ich meine Ehrenrunden drehe. Vielleicht schon lange Zeit, in bestimmten Themen, wo du Ehrenrunden drehst. So wie Josef seine 2 Jahre. Vielleicht bist du schon länger dabei, zu einem Thema, vielleicht heißt es Vergebung einer bestimmten Person gegenüber oder irgendetwas anderes, weißt du ganz allein am besten, wo du deine Ehrenrunden drehst, lass da mal Gott ran. Bitte den Geist Gottes, dass er dir diese Dinge zeigt. Und dann wirst du sehen, dass dann auf einmal sich diese Tore öffnen und du frei bist und du wieder einen Schritt in deinem Leben tun kannst. Und ganz wichtig, nochmal, weil es mir so wichtig ist und in der langen Zeit, wo ich jetzt hier in der Gemeinde bin, habe ich so viele Menschen kennengelernt, die in Bedrängnis waren, die innerlich in Not waren, die in deinem Selbstmitleid gelitten haben und, sich selbst Schuld gegeben haben oder anderen und, sind weggeblieben und haben den Glauben an Gott verloren. Schade. Es muss nicht sein. Es gibt keiner von uns, der besser ist als der andere, ob ich nun hier vorne stehe und predige oder hier sitze und zuhöre. Ich bin genauso in dieser Lebenssituation wie ihr auch. Ich muss genauso mit meinen Punkten klarkommen, dass ich nicht meine Ehrenrunde drehe, wie du auch. Da gibt es keine Ausnahme. Und das macht Gott ja nicht, damit er uns bestrafen will, sondern er will uns Wachstum geben. Er will uns dahin bringen, wo unsere Bestimmung ist. Das, was er für dein und mein Leben so als Vision gesetzt hat, wo er mit dir und mir hin will. Und je früher wir das Ganze beenden, desto besser ist es. Ich wünsche euch an der Stelle bisschen Unruhe in eurem Leben. Unruhe dahingehend, dass der Geist Gottes euch diese Dinge aufzeigt und euch hilft, den Belastungstest zu bestehen. Amen.
Okay, danke Jürgen. Mir ist gerade ein Liedtext eingefallen. Ganz kriege ich ihn nicht mehr zusammen, aber